Der heilige Krieg im Islam in seinen 8 Entwicklungsstufen. Der Islam ist keine Religion im westlichen Sinne des Wortes, sondern versteht sich als eine Theokratie, in der Allah regiert. Thron und Altar, Politik und Glaube sind im Islam nicht getrennt, sondern werden als eine Einheit verstanden. Allah offenbarte sein Wort, das Gesetz, um sein Reich auf dieser Erde danach zu ordnen. Das islamische Gesetz umfasst alle Bereiche des Lebens, Anbetung und Familie, Opfer, Fasten, Verträge, Kriege, Sklavenhaltung und harte Strafen. Alles ist bis ins Detail geregelt. Die Exekutive und die Autorität, die dieses Gesetz durchzuführen hat, waren Mohammed, der Prophet und seine Nachfolger, die Kalifen. Sie mussten das Gesetz durchsetzen, die Menschen freiwillig oder mit Gewalt dem Islam unterwerfen, so dass Allahs Wille überall herrsche. Die Schiiten folgten nicht den Kalifen der Sunniten wegen ihrer anderen Auffassung im Blick auf die Nachfolge im Kalifat, die nach ihrer Meinung Ali, dem Neffen Mohammeds, hätte zustehen sollen. Die Imame der Schiiten, 7 oder 12 an der Zahl, waren ihre höchste Autorität. Die Ayatollahs gelten als Medien des letzten Imams und erhalten von ihm inspirierte Direktbefehle. Khomeini meint, im Namen Allahs und im Auftrag des letzten Imams zu handeln, wenn er die Feinde des Islam zum Tode verurteilt. Er scheint ein gutes Gewissen bei seinen Urteilen zu haben. Für die Ehre Allahs ist er bereit, jedermann zu opfern. Erstens die passive Periode im heiligen Krieg. Der Islam ist eine missionarische Religion, welche alle Menschen Allah durch den heiligen Krieg freiwillig oder mit Gewalt unterwerfen will. Islam heißt wörtlich Unterwerfung, Hingabe und Auslieferung an Allah. Die Entwicklung des heiligen Krieges lässt sich in ihren 8 Stufen am besten im Leben Mohammeds aufzeigen. Die Urgemeinde des Islam war die Familie Mohammeds. Khadija, seine Frau, bestärkte ihn in seinem Prophetenamt, als er selbst noch zweifelte. Seine Töchter und Adoptivsöhne glaubten an ihn. Später kamen einige Kaufleute und Sklaven dazu. Sie beteten zuerst in einem verborgenen Tal miteinander. So waren sie aus dem Familienclan herausgetreten, aber übten ihre Gebete zuerst im Verborgenen aus. Als sie entdeckt wurden, wagten sie den Schritt in die Öffentlichkeit und ernteten beißenden Spott über ihren neuen Glauben. Aber Mohammed warnte die Einwohner Mekkas: Alle eure Götter sind Nichtse, es gibt keinen Gott außer Allah. Das schweigende Erleiden des Spottes und der Verfolgung war die erste Stufe des heiligen Krieges. Die Moslems waren zahlenmäßig noch so wenige, dass sie die Mehrheit der Bevölkerung nicht verbal angreifen konnten. Ihr aktives Schweigen und ihr beharrliches Bekenntnis in der Öffentlichkeit vergrößerten langsam die Kerngemeinde des Islam. Zweitens, die Wortkriege in Gedichtform. Als Abu Bakr, ein angesehener Kaufmann, und immer mehr Sklaven sich Mohammed anschlossen, wagte Mohammed, seine islamischen Offenbarungen öffentlich zu verteidigen und trat in Schärfe und in brillante Wortgefechte mit seinen Widersachern ein. Mekka stellte schon vor Mohammed ein religiöses Zentrum in der arabischen Halbinsel dar. In den heiligen Monaten wallfahrteten viele Beduinen zu den über 300 Göttern, Götzen und Altären in Mekka. Mohammed spottete über die toten Statuen und verkündigte den einen, den wahren Gott, Allah. Die Reichen in Mekka, die von dem Tempelbetrieb lebten, verboten ihren Sklaven, Mohammed nachzulaufen. Sie nannten Mohammed einen Besessenen, einen Zauberer, einen Verhexten, einen Wahrsager und Dichter, der mit Geistern in direktem Kontakt stehe. Als aber ihre Sklaven nicht von Mohammed abließen und ihm weiter anhingen, wurden sie geschlagen, gefoltert und einige von ihnen starben als Märtyrer für den Islam in Mekka. Mohammed aber nahm die Herausforderung an und überwand durch gewandte und mitreißende Reden seine Feinde. Damals galt noch der verbale Zweikampf bei den Beduinen. Beide feindliche Parteien standen sich in zwei Fronten gegenüber. Sie kämpften aber nicht gegeneinander mit Waffen, sondern ordneten je einen Dichter ab, der den Feind in Gedichtform verspotten und verfluchen sollte, aber gleichzeitig die eigenen Heldentaten und die Ehre des Stammes so überzeugen und poetisch komprimiert darstellen konnte, dass die feindliche Partei nachher nichts mehr zu sagen hatte und geschlagen und verspottet abzog. So stellt bei Gaddafi und Khomeini bis heute, wie auch einst bei Jamal Abdel Nasser und anderen muslimischen Führern, der Sieg der Worte immer wieder einen Grundbestandteil im Heiligen Krieg dar. Es geht nicht unbedingt um Wahrheit oder um eine Verwirklichung der Worte in Taten. Man sollte die großen Reden deshalb nicht zu ernst nehmen, aber auch nicht unterbewerten. Sie stellen einen Nervenkrieg dar. Drittens, die Flucht und Auswanderung der Moslems. Der Widerstand der Mekkaner gegen Mohammed und seine Moslems wuchs. Der Boykott gegen ihn erstreckte sich auf alle, die ihm anhingen und ihn schützten. Sie konnten nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen. Alleinstehende lebten in Todesgefahr. Mohammed wurde durch seine reiche Frau Khadija und seinen Vateronkel Abu Talib geschützt. Niemand wagte ihn anzurühren. Als aber die Verachtung und Bedrückung der sozial schwächeren Moslems unerträglich wurde, entschieden sich 83 von ihnen, nach dem christlichen Abessinien zu fliehen, wo ihnen der Negus oder N'Djamena genannt Asyl gewährte. Die Moslems verstanden es wortgewandt, ihren Islam als eine dem Christentum ähnliche Religion darzustellen, und wiesen auf die Geburt Jesu von der Jungfrau Maria, seine Wunder und seine Himmelfahrt hin, die im Koran bezeugt sind. Sie verschwiegen jedoch die gravierenden Differenzen klugerweise. Die Gastarbeiter heute benutzen bei uns ähnliche Methoden. So schützte der Negus die Moslems vor der Auslieferung an den Bund der Kaufleute in Mekka. Die Christen Abessiniens gewährten ihnen Schutz und übten Diakonie mit Toleranz, ohne die Moslems zu missionieren. So konnte der Islam in der christlichen Umgebung überleben. Seitdem werden die Christen als die Besten unter den Feinden des Islams dargestellt. Gott habe in ihr Herz Barmherzigkeit und Mitleid gelegt. Mit ihnen könne man in Notzeiten rechnen. Hier zeigt sich wieder, dass Entwicklungshilfe und soziale Dienste ohne zielklare Mission lediglich die antichristlichen Mächte stärken. Als in Mekka die Verfolgung, Bedrohung und wirtschaftliche Not zunahm, hatte Mohammed eine schwache Minute in seinem Kampf gegen die Fühlgötterei gezeigt und diskutierte die Möglichkeit einer Ehefrau Gottes, Allat, und ihre Töchter Al-Ussa und Manat als Zugeständnisse an die Mekkaner, die daraufhin sofort ihren Boykott aufhoben. Daraufhin kehrten auch die Asylanten aus Abessinien wieder heim. Warum sollten sie in der Ferne bleiben, wenn Mohammed eine begrenzte Vielgötterei bestätigte? Sure 53, Vers 14 bis 13. Der aber hatte in der Zwischenzeit die obszönen Gedanken von Gott und seinen drei Göttinnen wieder geleugnet und als Einflüsterungen Satans abgetan. Diese satanischen Verse im Koran und ihre fantasievolle Ausschmückung stellen das Thema von Rushdis Buch dar. Es geht dabei nicht nur um die Anerkennung oder Ablehnung des Polytheismus, sondern vor allem um Mohammed selbst. Die Möglichkeit, dass er sich satanischen Einflüsterungen geöffnet habe, bedeutet eine Infragestellung der Wahrheit und Offenbarung des ganzen Koran. Falls er nämlich einmal die Geister nicht hätte unterscheiden können, könnte es sein, dass noch weitere satanische Verse sich im Koran befinden. Die indirekte Anerkennung und spätere Leugnung der drei Göttinnen im Koran sind einer der Ausgangspunkte des gegenwärtigen Kampfes Khomeini gegen Rushdie und gegen die Meinungsfreiheit der westlichen Welt, weil damit die Wahrheit des Korans und seiner Offenbarung auf dem Spiel steht. Hier gibt es keine Kompromissmöglichkeit für einen gläubigen Muslim, weil die Basis des ganzen Islam in Frage gestellt worden ist. Als die Asylanten aus Abessinien in Mekka angelangt waren, war inzwischen der Kampf und Boykott nach dem Widerruf Mohammeds wieder zur vollen Stärke entfacht. Eine zweite Auswanderung nach Abessinien war die Folge. Als dann die Frau Mohammeds, Khadija, und sein Pflegevater Abu Talib im selben Jahr starben, wurde für Mohammed die Bedrängnis unerträglich. Er floh nach Taif, einer hochgelegenen Stadt über Mekka, um dort Zuflucht zu finden. Die Bewohner dieser Stadt aber wollten im Frieden mit Mekka leben und vertrieben Mohammed mit Steinen. Verzweifelt saß er wenig später in der Steinwüste zwischen Mekka und Taif. Dort erwähnt der Koran die eigenartige Geschichte, dass Dschinn, Geister, ihm zuhörten, Sure 72, Vers 1 bis 15, den Koran annahmen, Muslims wurden und die Ausbreitung des Islam in ihren Herrschaftsgebieten inspirieren wollten. Sure 46, Vers 28 bis 31. Der Islam bekennt also offen Kontakte zwischen Mohammed und Dämonen, welche nach dem Koran die Gottessohnschaft Christi leugnen und vom Himmel ausgeschlossen waren. Sie wurden die Wegbereiter des Islam und beeinflussten die Bewohner Yathribs, den Islam anzunehmen, bevor Mohammed überhaupt dort erschienen war. Der heilige Krieg und die Ausbreitung des Islam beschränken sich also nicht nur auf menschliche Aktivitäten, sondern schließen Bewegungen im Bereich der Geister und Mächte mit ein. Mohammed hatte mit Wallfahrern aus dem 200 Kilometer entfernten Yathrib Verbindung aufgenommen, als sie nach Mekka im heiligen Monat gepilgert waren. Sie nahmen von ihm den Islam an. Bald vermehrte sich ihre Zahl auf 73 Muslims. Mohammed nützte später die Gelegenheit und schloss mit ihnen Verträge mit zunehmenden Bedingungen und Differenzierungen. Die gläubigen Bewohner jener Stadt sollten als Muslims den Flüchtlingen aus Mekka Zuflucht gewähren, ihnen Haus und Tor öffnen und in einer Blutsbrüderschaft mit ihnen zusammenleben. Mohammed wanderte also mit seiner Gemeinde nicht im Glauben aus, sondern sicherte sich durch mehrere Verträge ab. So erfolgte der große Exodus der Moslems aus Mekka im Jahre 622 nach Christus. Unter den letzten Flüchtlingen waren auch Mohammed und Abu Bakr. Sie flohen in ihre Wahlheim nach Yathrib, die seither den Ehrennamen Al-Madina trägt, das heißt die Stadt, die Mohammed Zuflucht gewährt hatte. Die Auswanderung der Moslems aus Mekka nach Medina ist der entscheidende Drehpunkt im Islam. Wenn Mohammed in Mekka 12 Jahre lang ein verfolgter Warner und Prophet seiner Leute war, der viel Verachtung und Bedrängnis erlitt, so wurde er in den 10 Jahren seiner Herrschaft in Medina ein Gesetzgeber und ein gerissener Staatsmann mit bedeutenden politischen Fähigkeiten. Der Islam hat die Bedeutung dieses Umschwungs erkannt und lässt den Kalender der Moslems nicht mit der Geburt Mohammeds noch mit dem Beginn seiner Offenbarungen beginnen, sondern mit seiner Machtergreifung in Medina. Hier wurde der Islam zum Stadtstaat. Alle Verfolgungen und Leiden, Glauben und Wortkämpfe gelten noch nicht als Vollislam. Erst als das geistliche und weltliche Amt in Mohammed vereint waren, galt der Islam als gegründet. Alles andere wird nur als eine Vorbereitung zum Islamstaat angesehen, in dem das islamische Gesetz regieren muss. So besteht das Ziel des Islam nicht nur in der religiösen Erbauung seiner Gläubigen, sondern in der Verwirklichung des Reiches Allahs auf dieser Erde. Deshalb ist die Einführung der Scharia immer das Ziel des Heiligen Krieges. Alle humanistischen Beteuerungen der europäischen Neugläubigen im Islam sind etwas naiv, weil sie den Islam idealisieren und sein Ziel, die Ergreifung der politischen Macht mit allen Mitteln, nicht anerkennen wollen oder es aber wissen, jedoch nicht bekennen. Bitte prägen Sie sich ein, der Islam ist keine Religion im westlichen Sinne, sondern eine militante, politische, wirtschaftliche und missionarische Großmacht, die überall den Islamstaat zum politischen Ziel hat. Alle anderen Erscheinungen, Bemühungen und Beteuerungen sind nur Vorbereitungen dazu. Viertens, die Überfälle Mohammeds auf die Karawanen Mekkas. Als Mohammed mit seinen Flüchtlingen in Medina angekommen und von den dortigen Moslems begeistert aufgenommen worden war, musste er sehr bald die realen Wirklichkeiten und Probleme seiner Islamgemeinde erkennen. Diese als Blutsbrüderschaft verstandene Volksgemeinschaft bewährte sich nur eine Zeit lang. Es ist schwierig, Flüchtlinge über einen längeren Zeitraum zu beherbergen. Bald zeigten sich Engpässe im Wohnraum, bei der Arbeit, im Grundbesitz und bei der Verteilung des Erbes. Die Flüchtlinge aus Mekka blieben arm, ihr mitgebrachtes Kapital zehrte sich bald auf. Die medinesischen Moslems dagegen besaßen alles Notwendige zum Leben und wurden immer reicher. Mohammed begriff, dass er etwas tun musste, um den mit ihm geflohenen Moslems aus Mekka zu einer Einnahmequelle zu verhelfen. Andernfalls stand die Gemeinde in Gefahr, auseinanderzufallen. Wo aber sollte er sich Geld und Gut holen, wenn nicht von den Bewohnern Mekkas, die sich den Besitz der Flüchtlinge angeeignet hatten? Mohammed begann seine Anhänger zum heiligen Krieg und zum Überfall auf die Karawanen Mekkas aufzurufen. Er trieb die Moslems an, sich an den Unternehmungen zu beteiligen, aber seine Glaubensgenossen wollten nicht in den heiligen Krieg ziehen. Schließlich waren die zu Bekämpfenden ihre eigenen Verwandten. Diese waren zwar noch Ungläubige, aber Blutsbande zählen unter Arabern genauso viel wie geistliche Verbindungen, wenn nicht noch mehr. Solange die Moslems in Mekka gelebt hatten, verstanden sie unter dem heiligen Krieg die verbale Verteidigung ihres Glaubens als Minderheit, blieben jedoch durch ihre Verwandtschaft geschützt. In Medina änderte sich der Inhalt des Begriffes heiliger Krieg. Aus passivem Erleiden wurde geplanter Hinterhalt. Er eskalierte zur aktiven Verteidigung und ging vom überfallartigen Angriff schließlich zum rasanten Vormarsch in alle Himmelsrichtungen über. Entscheidend in dieser dramatischen Entwicklung wurde die ideelle Umerziehung der muslimischen Gemeinde. Außer einer kontemplativen, passiven, betenden, fastenden und aufs jüngste Gericht wartenden Schar wurde in kurzer Zeit eine aggressive, todesmutige Gemeinschaft. Bei den ersten Feldzügen sträubten sich die Moslems noch gegen den Kampf und ließen Mohammed im Stich. Sie wollten nicht kämpfen, sondern beten, scheuten das Blutvergießen und zogen vor, sich aufs Paradies vorzubereiten. Sie sagten offen, wie es im Koran steht in Sure 4, 73 bis 80, Allah hat uns nicht zum heiligen Krieg vorherbestimmt. Mohammed aber betrieb systematische Gehirnwäsche. Zunächst versuchte er, seine Anhänger mit Direktbefehlen von Allah aufzuwecken. Er lockte und drohte, machte Versprechungen und verdammte. Er tat alles, um die Gemeinde im Namen Allahs zum Angriff zu bewegen. Aber die Moslems zogen ein bürgerlich-religiöses Leben dem Kampf vor. Da beschränkte sich Mohammed zunächst auf einige seiner wilden Gesellen und schickte sie aus, um kleine Karawanen von Mekka zu überfallen. Diese Unternehmungen glückten aber anfangs auch nicht, bis Mohammed im Monat der Wallfahrt, im heiligen Monat, in welchem alle Kämpfe unter den Arabern vertraglich untersagt waren, eine unbewaffnete Karawane überfallen ließ. Als die Räuber mit ihrer Beute zurückkehrten, gab es in Medina einen Aufstand. Moslems und Juden verdammten den Überfall und wollten von der Beute nichts wissen. Aber Mohammed kannte seine Landsleute und ließ die Kamele beladen in einer Ecke stehen. Die reiche Beute sprach dann für sich selbst. Nach etlichen Tagen war die Stimmung mit Hilfe einiger göttlichen Offenbarungen umgeschlagen, sodass die Beute öffentlich verteilt werden konnte. Diese spezielle Offenbarung zum Kämpfen im verbotenen heiligen Monat hat bis heute noch ihre weitreichende juristische Bedeutung behalten. In Sure 2, 218 steht, Sie werden dich nach dem Kämpfen im heiligen Monat fragen. Sag ihnen, das Kämpfen darin ist ein großes Vergehen, aber Menschen zu hindern, den Weg Allahs zu beschreiten, ihn zu leugnen, die heilige Moschee zu verachten und ihre Leute daraus zu vertreiben, gilt bei Allah als größeres Verbrechen. Deshalb ist die Versuchung zum Abfall vom Islam und der Aufruhr und Kampf gegen ihn eine größere Schuld als Mord. Damit hat Mohammed die alte Beduinenordnung bestätigt, aber die Verteidigung des Islam als wichtiger dargestellt. Das war ein entscheidender juristischer Schachzug. Er sagte damit auch, dass jeder Missionsversuch, einen Muslim zum Abfall vom Islam zu bewegen, schwerer wiegt und mehr bestraft werden muss als Mord und Totschlag. Aufgrund solcher Texte ist jede Mission unter Moslems ein Staatsverbrechen, weil Abfall vom Islam als Aufruhr gegen den Islamstaat verstanden wird. Konvertiten sollen deshalb immer mit dem Tod bestraft werden. Der Islam lässt seine Gebundenen nicht frei. Die Gehirnwäsche Mohammeds zeigte bei seinen Nachfolgern bald deutliche Spuren. Beim nächsten Überfall zogen bereits 83 Emigranten und 231 medinesische Moslems mit ihm zum Kampf aus. Die erwartete Karawane kam jedoch nicht. Ihr Anführer hatte in Medina die Absichten Mohammeds ausspionieren lassen, seine Karawane auf einen anderen Weg geleitet und Mohammed in einen Hinterhalt gelockt. In dieser entscheidenden Schlacht bei Badr stand das Schicksal des Islams auf des Messers Scheide. Mohammed beschwor seine zurückweichenden Moslems mit dichterischem Schwung und verzweifelter Beredsamkeit, weiter zu kämpfen, was immer es koste. Schließlich geschah das Erstaunliche: Die Moslems siegten gegen eine dreifache Übermacht. Da triumphierte Mohammed und erklärte, Allah selbst habe mit ihnen gekämpft. Seither glauben die Moslems, Allah ist bei ihnen im Kampf und in der Schlacht, wenn sie den Islam ausbreiten oder verteidigen. Mohammed sagte noch mehr: Am Sieg der Moslems erkennt man die Gegenwart Allahs, die Wahrheit des Islam und die Autorität seines Apostelamtes. In dieser Schlacht bei Badr wurde nicht viel Beute gewonnen, aber zahlreiche Gefangene gemacht, die nun gegen teures Lösegeld freigegeben wurden. Selbst enge Verwandte Mohammeds, die keine Moslems geworden waren, wurde nur gegen Geld freigegeben. Der Menschenhandel und die Geiselnahme durch die Moslems hat in Mohammeds Handeln ihr Vorbild und ist ein legaler Bestandteil des Heiligen Krieges geworden. Es ist eigenartig, dass sich die westliche Presse immer noch wundert über die Geiselnahmen, die im Libanon und in anderen Plätzen geschieht, weil das ein Teil des Heiligen Krieges ist. Aber nicht alle Moslems zeigten sich nach diesem Sieg glücklich. Trotz des Ruhmes und trotz des hohen Lösegeldes für die Gefangenen blieben sie bedrückt und traurig, weil in dem Kampf einige ihrer mekkanischen Verwandten getötet worden waren. Da brachte Mohammed die Absolutionssure für alle Kämpfer im Heiligen Krieg, um seine Moslems zu trösten und ihre Gewissen zu besänftigen. So kann man in Sure 8, Vers 17 lesen: Nicht ihr habt sie getötet, Allah hat sie getötet. Nicht du hast auf sie geschossen, wenn du geschossen hast, Allah hat auf sie geschossen. Allah im Islam ist also ein Kriegsgott, ein tötender Herr. Und jeder Muslim, der im Kampf für den Islam einen Feind der Moslems tötet, tut damit nicht nur ein gutes und rechtfertigendes Werk, sondern leiht seine Hand Allah persönlich und ist ein Werkzeug seines Gottes. Nicht er ist schuld an der Tötung der Feinde, Allah selbst ist der Tötende. Damit ist dem Terrorismus für den Islam Tür und Tor geöffnet. Seither steht die Ausbreitung des Islams auf dem Schwert. Wo immer die Moslems zahlenmäßig stärker sind und eine Hoffnung auf Sieg besteht, werden sie eine Revolution oder einen Angriff wagen. Über 16 Mal steht im Koran: Tötet sie, wo immer ihr sie findet. Diese Anweisungen werden nicht als Aufforderungen Mohammeds zum Kampf, sondern als Befehle Allahs zum heiligen Krieg angesehen. Dabei wird einem Muslim versprochen, wenn er im Heiligen Krieg fällt, dass er direkt ins Paradies entrückt wird, ohne später ins jüngste Gericht zu kommen. Kein anderer Muslim hat diese Chance, am Gericht des jüngsten Tages vorbeizukommen, außer den Märtyrern. Mohammed selbst lebt nach islamischer Auffassung noch im Zwischenreich, im Barzach, und jeder Muslim muss bei der Nennung seines Namens sagen, Allah bete über ihm und gebe ihm Frieden. Mohammed und alle Muslims sind also noch nicht gerettet. Nur die Märtyrer sind dem Erdenleid entnommen und genießen die höchsten Wonnen in ewigen Gärten. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn in den islamischen Kriegen zwischen Iran und Irak oder in Afghanistan tausende Greise und Kinder in den Tod rannten, im betrügerischen Glauben, dass der Heldentod das Paradies nach sich ziehe. Diese Auffassung ist ein mächtiger Motor im Heiligen Krieg in allen Zeiten gewesen. Im Blick auf Mohammed selbst und seinem Zustand im Jenseits strahlte das Fernsehen gestern Abend am 9.3.89 die Nachricht aus, dass das Grab des italienischen Dichters Dante in Ravenna jetzt Tag und Nacht bewacht werden müsse, weil muslimische Extremisten drohten, den Gebeinen des toten Dichters Höllenfeuer unterzuschieben, weil Dante in seiner göttlichen Komödie geschrieben habe, dass Mohammed mit heraushängenden Därmen in der Hölle schmore und Ali ihm mit einem abgehauenen Bein Gesellschaft leiste. Jetzt wird mit einer Sprengung des Grabmales Dante gerechnet. Die göttliche Komödie hat bereits die satanischen Verse abgelöst. Fünftens, die Eliminierung der Feinde im eigenen Machtbereich. Nachdem Mohammed in Medina seine Stellung gefestigt hatte, konnte er beginnen, alle ihm widerstrebenden Personen und Familien zu liquidieren. Führende Juden, Dichter, die ihn verspotteten, und starke Kaufleute, die neutral bleiben wollten und über ihn im Verborgenen abfällig redeten, wurden durch ausgesandte Meuchelmörder umgebracht. Der Mord an einzelnen hervorragenden Feinden des Islam durch Todeskommandos, die sich freiwillig für diesen Ehrendienst zur Verfügung stellen, war schon immer ein Grundelement im Heiligen Krieg der Moslems. Besonders die jüdischen Großfamilien, die schon vor Mohammed in Medina wohnten und Macht und Reichtum in der Stadt in ihren Händen hatten, waren ihm ein Dorn im Auge. Sie hatten sich nicht zum Islam bekehrt und in seinen Offenbarungen wesentliche Differenzen zum Alten Testament nachgewiesen und ihn ständig verspottet. So schlugen die Bemühungen Mohammeds, die Juden Medinas für den Islam zu gewinnen, in Hass um. Er bezeichnete sie schon damals als die größten Feinde des Islam. Sure 5, Vers 82. Er verstand es, die einzelnen jüdischen Stämme gegeneinander aufzuwiegeln, sie zu isolieren, und belagerte so lange ihre Burgen und Stadtteile, bis sie sich ergaben. Die Kainuka-Juden wurden gezwungen, ins Ostjordanland auszuwandern. Die Nadir-Juden mussten all ihr Gold und ihre Waffen zurücklassen, bevor sie nach der Oase Khaybar oder nach Syrien vertrieben wurden. Als die Quraysha-Juden im Grabenkrieg mit den Feinden konspirierten, wurde ihnen ein Massengrab in Medina geschaufelt. Über 200 Juden wurden an einem Tag hingerichtet. Später änderte Mohammed seine Methode, eroberte die jüdischen Siedlungen und Kolonien im Hedschas, aber erlaubte ihnen die Auswanderung nicht mehr, sondern zwang sie für ihn wie Sklaven zu arbeiten. Durch den Sieg über die Juden wurden die Moslems reich. Es ist nicht verwunderlich, dass eine seiner jüdischen Sklavinnen, die sich als Gefangene geweigert hatte, ihn legal zu ehelichen, Mohammed zu vergiften suchte. Er jedoch spürte das Gift in der Speise, als er es noch im Munde hatte, spuckte die Speisereste sofort aus, aber Spuren des Giftes müssen in seinen Körper eingedrungen sein, sodass im Verborgenen die Rede umgeht, eine Jüdin hat Mohammed getötet. Der Kampf zwischen Israel und den Moslems hat tiefere Wurzeln, als die meisten wissen, und bleibt ein Kernstück des heiligen Krieges im Islam. Besonders Khomeini hat als Endziel aller Anstrengungen die Eroberung Jerusalems heute herausgestellt. Sechstens, die Unterwerfung aller Bewohner der arabischen Halbinsel unter den Islam. Nachdem Mohammed seine Feinde im Inneren der Stadt Medina liquidiert hatte, konnte er an die Unterwerfung der reichen Beduinenstämme und ihrer großen Kamelherden gehen. Ihr Glaube an Allah genügte ihm nicht. Sie mussten sich rechtlich und förmlich dem Islam unterwerfen. Sure 49, Vers 14. Die ständige Gefahr für die Moslems in Medina blieb jedoch die Stadt Mekka. Mit List, geheuchelter heidnischer Frömmigkeit, stufenweise und mit Kompromissen erreichte Mohammed durch eine aufgeschobene Wallfahrt und später durch eine sogenannte kleine Extrawallfahrt die Anerkennung seiner Feinde. Zum Schluss konnte er die kriegsmüde Stadt wegen einer Unvorsichtigkeit ihrer Kriegspartei beinahe kampflos einnehmen. Den meisten seiner Feinde gewährte er Milde und versuchte mit großen Zuteilungen aus der Beute ihre Herzen für den Islam zu gewinnen. Die Gewöhnung der Herzen an den Islam durch Bestechung, Gaben und konkrete Zahlungen gehört seither zum festen Bestandteil des heiligen Krieges. In Ägypten, Nigerien und vielen anderen Ländern wird diese Methode bis heute noch real geübt. Nun aber gab es in der arabischen Halbinsel schon seit mehreren Jahrhunderten vor Mohammed Christen, beachtliche Gemeinden und Kirchenverbände, besonders im Nordjemen. Sie mussten sich unterwerfen und Kopfsteuer, Jizya, bezahlen und wurden zu Menschen zweiter Klasse degradiert. Sure 9, Vers 29 und 30. Im Zusammenhang mit dieser Sure, die ausdrücklich ihre Demütigung verlangt, steht auch, dass ihr Glaube an die Einheit Gottes nicht akzeptiert wird, solange sie sagen, Jesus sei der Sohn Gottes. Vielmehr steht in dieser Sure, dass Allah selbst sie um ihres Glaubens willen totschlagen möge. Eine größere Abordnung von Christen aus Nasran besuchte Mohammed in Medina und diskutierte mit ihm in der Moschee über das Alte und Neue Testament. Als zum Schluss kein Kompromiss in der Gottessohnfrage und wegen der Kreuzigung Christi gefunden werden konnte, forderte Mohammed den Bischof und seine Gefolgsleute auf, sich einem Gottesurteil zu stellen. Dann wolle er, Mohammed und die Moslems, beten, dass der Fluch Allahs auf die Lügner falle und diese, wie einst die Rote Koras, vernichte. Sure 3, 61 und 62. Diese Sure im Koran ist ein Hinweis für die Indienststellung der schwarzen Magie. Hartnäckige Feinde des Islam sollen durch islamische Gebete zu Allah vernichtet werden. Das ist genau das Gegenteil zum Befehl Christi, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Aus diesem Grund soll niemand in der Mission unter Moslems arbeiten, der nicht eine klare Berufung dazu hat und ständig unter der Besprengung durch das Blut Christi bleibt. Schockierend ist dabei, dass die verbriefte Duldung der Christen und Juden in der arabischen Halbinsel nur von kurzer Dauer war. Später wurden sie von dort vertrieben, ihre ursprünglichen Verträge für ungültig erklärt und entgegen anderen Aussagen des Korans ihnen kein Existenzrecht in der arabischen Halbinsel eingeräumt. Die Verträge mit Moslems haben also bisweilen nur eine begrenzte Geltungsdauer. Unter dem Vorwand der Nichteinhaltung der Bedingungen können sie gelöst werden. Auch das gehört zu den Prinzipien des Heiligen Krieges. Gaddafi erklärt in Sonderheit, dass alle arabisch sprechenden Personen nur Moslems sein können. Er will damit sagen, dass die 13% aller Araber, die Christen von Jesu Zeiten her sind, Moslems werden sollen. Der Heilige Krieg ist also noch immer voll im Gang. Siebtens, die Weltmission des Islam und ihre Strategien. Der Anspruch Mohammeds, nicht nur eine Religion für die arabisch sprechenden Beduinen gebracht zu haben, sondern die ganze Welt befrieden zu müssen, geht schon auf das Jahr 7 nach der Hijra, nach der Auswanderung von Mekka nach Medina zurück. Damals sandte er Briefe an Kaiser und Könige nach Alexandrien, Abessinien, Byzanz, an den Perserkönig und andere, mit der klaren Aufforderung, den Islam anzunehmen und sich Allah zu unterwerfen. Khomeini entsprach also Mohammeds Beispiel, als er jetzt neuerdings Gorbatschow und Shevardnadze aufforderte, an Allah im Islam zu glauben, damit eine Zusammenarbeit zwischen dem Islam und der UdSSR gegen den Westen möglich würde. Die Moslems versuchten in jener Zeit auch aufs byzantinische Gebiet vorzustoßen, aber erlitten zunächst eine empfindliche Niederlage bei Mut'a im Ostjordanland. Als Mohammed jedoch im Jahre 632 nach Christus starb, brachen seine beiden genialen Feldherren Khalid bin Walid und Amr bin al-Asi mit ihren im Kampf geübten Beduinenheeren aus der arabischen Halbinsel hervor und eroberten mit ihren Nachfolgern zusammen in nur 100 Jahren ganz Nordafrika, den Nahen Osten, Persien bis zum Hindus und stießen in die Tiefen Russlands vor. Die Kerngebiete der Christenheit mit Jerusalem, Antiochien und Alexandrien gingen dabei im Nu verloren. Der Kirchengeschichtsprofessor Heusi aus Tübingen bezeichnete diesen Verlust als die größte Katastrophe der Christenheit bis zum heutigen Tag. Das Erschütterndste jedoch bei dieser islamischen Eroberung war die Tatsache, dass es so gut wie keine Märtyrer unter den Christen gab. Aus den vielen Gründen dazu mögen nur drei angeführt werden. A. Die Zerrissenheit der christlichen Kirchen in verschiedenen Kulturbereichen in langen dogmatischen Streitfragen ging so weit, dass nicht wenige Kirchen die Moslems als ihre Befreier von dem Druck Byzanz empfingen. Sie wussten nicht, dass sie ein leichtes mit einem schweren Joch vertauschten. B. Moslems zwangen die Christen und Juden nicht mit Waffengewalt Moslems zu werden, verlangten aber von ihnen Jizya, die Kopfsteuer. Diese wurde allerdings bisweilen so erhöht, dass 90% der Christen in Nordafrika und Syrien, einschließlich Mesopotamien, es vorzogen, Moslems zu werden und im Herzen Christen zu bleiben. Am Geldbeutel hören bis heute oft Glaube und Liebe auf. C. Die Moslems brachten nicht allein das Schwert, sondern auch den Koran mit der arabischen Sprache in die eroberten Länder. So kolonisierten sie die Syrer, Berber und Niloten und verwandelten die Kulturen des Nahen Ostens in einen arabischen Kulturraum. Bei der Eroberung eines Gebietes größer als ganz Europa, zu einer Zeit, als es noch keinen europäischen Staat oder ein deutsches Kulturbewusstsein gab, trafen die Moslems auf verschiedenste Kulturen und Religionen, von denen sie zahllose Sitten und Ordnungen in die Scharia, das islamische Gesetz, aufnahmen. Sie passten sich also den lokalen Gegebenheiten so weit als möglich an. Grundsätzlich aber galt, die Schriftbesitzer, die Juden, die Christen, die Anhänger Johannes des Täufers und einige andere Gruppen konnten weiter ihres Glaubens leben, aber mussten die Kopfsteuer bezahlen und wurden zu Menschen zweiter Klasse degradiert. Alle Heiden, Götzenanbeter, Animisten und Anhänger von Naturreligionen mussten sich bedingungslos dem Islam unterwerfen oder sie wurden getötet oder versklavt. Das Recht auf Sklaverei besteht im Koran und in der Scharia ungebrochen weiter als ein legales Mittel des Heiligen Krieges. Der Sklavenhandel aus Afrika in die USA und alle Länder der Welt hinein fußt auf diesem Unterwerfungsprinzip des Islam. Man wollte die Ungläubigen nicht nur töten, das hätte sich nicht gelohnt, sondern Geld aus ihnen machen. Es ist erschütternd, dass bei diesem Menschenhandel die christlichen Staaten mitmischten und nicht selten die schwarze Ware den Moslems abkauften oder weiterveräußerten. Im Laufe der Jahre teilten die Moslems die Welt in zwei große Gebiete ein, in das Haus des Islam und in das Haus des Krieges. Alle Länder, in denen die Scharia eingeführt und das Leben islamisch geprägt und geordnet wurden, galten als befriedet. Islam heißt auch Friedensbringen, weshalb Moslems sich entweder Ausgelieferte an Allah oder Friedensstifter nennen, die mit dem Schwert für den islamischen Frieden kämpfen. Im Gegensatz dazu gelten bis heute alle Länder, in denen der Islam nicht herrscht, als Kriegsgebiet. Es ist möglich, mit solchen Nationen einen Waffenstillstand, aber niemals einen Frieden abzuschließen. Friede mit Allah und seinem Gesandten ist nur dort möglich, wo der Islam herrscht. Achtens, die gegenwärtige Situation des Heiligen Krieges. Als im Oktober 1973 im Yom Kippur-Krieg die OPEC-Länder die Ölpreise zunächst ums Vierfache und später ums 30-fache erhöhten, begann eine neue Phase im Heiligen Krieg. Die Finanzmacht der Moslems wirkte sich 7 Jahre lang voll in der Welt aus. Als die Ölpreise wieder auf die Hälfte, das 18-fache von vor 73, zurückfielen, ging der Schwung der islamischen Renaissance ein wenig zurück, aber hält bis heute noch unvermindert an und wirkt sich folgendermaßen aus. In allen islamischen Ländern sollen die Reste einer christlichen Gesetzgebung durch die früheren Kolonialherren ausgemerzt und die Scharia voll eingeführt werden. Die Mission in islamischen Ländern ist verboten und strafbar. Konvertiten sollen getötet werden. Die einheimischen Christen werden bedrückt, verfolgt, zur Auswanderung oder zur Annahme des Islam gedrängt. Das Endziel ist die Eliminierung der Christen in den islamischen Ländern. Wer sich als profilierte Persönlichkeit diesen Zielen entgegenstellt, muss mit dem Tod rechnen. Drohungen, Mordbefehle, Geiselnahmen und Exekutionen sind an der Tagesordnung. Weltweit zielt die islamische Finanzmacht auf eine Beeinflussung und Abhängigmachung der nicht-islamischen Völker von den islamischen Staaten hin. Wo immer möglich, wird eine islamische Revolution, Umsturz, Machtergreifung und politische Einflussnahme angestrebt. Die biologische Vermehrung mit jährlich 3% Geburtenüberschuss gibt eine Zuwachsrate von 25 Millionen Moslems im Jahr. Arafat sagte, die palästinensische Frau ist die biologische Bombe, mit der er Israel vernichten werde. Die Gastarbeiter in den christlichen Staaten verlangen immer mehr Rechte, zeigen sich neuerdings in Demonstrationen, beginnen Wortkriege, drängen in die Medienarbeit, planen den Bau von Moscheen mit Minaretten, zielen auf Mischehen und beginnen mit einer Schulung ihrer gläubigen Moslems zur Mission unter liberalen Christen. Der Dschihad, der heilige Krieg, bleibt unaufgebbares und ständig wirksames Gesetz, bis die ganze Welt dem Islam unterworfen ist. Khomeini ist nur ein kleiner Teil einer viel größeren Bewegung, die dem Gesetz des Islam folgt und die Eroberung der Welt zum Ziel hat. Dabei bekannte Khomeini offen, dass seine Strategie darin bestehe, die USA und die UdSSR aufeinander zu hetzen, so dass sie sich gegenseitig vernichten und zum Schluss der Islam die einzige Großmacht in der Welt darstelle. Nicht umsonst hat Nixon, der frühere Präsident der USA, vor 2 Jahren öffentlich geschrieben und geredet, dass es höchste Zeit sei, dass die USA und die UdSSR sich gegen den Islam verbünden, bevor es zu spät sei. Die USA und die UdSSR umfassen heute zusammen etwa 500 Millionen Einwohner. Die Moslems werden in 2 bis 3 Jahren 1 Milliarde erreicht haben. Eines ihrer vorrangigen Ziele ist die Schaffung von Atombomben und Giftgaswaffen. Die größten Ölreserven der Welt liegen unter dem Sand der Araber verborgen und reichen noch für weitere 60 Jahre. Moslems pflegen seit langer Zeit eine Tradition Mohammeds, dass Jesus in Herrlichkeit wiederkommen werde, den Antichristen töte, alle Kreuze zerbreche, heirate, Kinder zeuge und dann als Reformator des Islam die ganze Menschheit zum Islam bekehre. Der wiederkommende Jesus wird also im Islam als Vollender desselben verstanden. Wenn er auf diese Weise den Willen Allahs vollendet habe, werde er auch sterben und begraben werden. Daraufhin erscheine Allah zum jüngsten Gericht und werde Mohammed und Jesus zusammen auferwecken und beide auf Throne setzen, sodass sie die Welt richten. Mohammed werde die Moslems richten, wenn sie das Gesetz des Islams nicht treu erfüllt haben und nicht mutig im heiligen Krieg kämpften. Jesus aber werde die Juden und die Christen richten, wenn sie den Islam nicht angenommen haben, und werde sie in das Feuer der innersten Hölle schicken, wo sie ewig geröstet werden. Jedes Mal, wenn ihre Haut aufplatzen wird, soll ihnen eine neue Haut gegeben werden, sodass sie ewige Pein erleiden. Auf diese Art und Weise wird der heilige Krieg seine Vollendung finden. Währenddessen schlemmen die Moslems in ewigen Gärten und genießen, was sie auf Erden missten. Allah jedoch wird im islamischen Paradies nicht anwesend sein. Er bleibt der erhabene, unnahbare Gott, das Gesetz und Urmaß des Seins in alle Ewigkeit.